Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts, der sich natürlich um Solingen drehen muss. Diese fürchterliche Tat eines Asylsuchenden, der eigentlich nicht mehr hätte im Land sein dürfen, weil er eigentlich hätte abgeschoben gehört und dann aber dennoch Zeit fand, drei Menschen zu ermorden mit einem Messer. Und ich glaube, dass das eine Qualität ist, das können wir ja jetzt beobachten, die die Bevölkerung so sehr in Wallung bringt, dass die Politik etwas tun muss. Betonung auf muss. Oder sehen Sie das anders?
Ja, Blome, herzlich willkommen auch Ihnen zu unserem kleinen Podcast. Falls die Tonqualität nicht so doll ist, liegt es daran, dass ich noch im Ausland weile. Da habe ich das aber natürlich mitbekommen mit Solingen, dieses schreckliche Verbrechen. Klar, dass wir auch darüber reden müssen. Nur bevor wir das tun, eine Vorfrage bitte. Glauben Sie, die Reaktionen wären ebenso heftig gewesen ohne die bevorstehenden Wahlen in Ostdeutschland und, man muss ja sagen, den bevorstehenden erdrutschartigen Sieg der Populisten dort?
Nein, ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Noch dazu, weil die beiden Wahlen in Thüringen und in Sachsen am Sonntag ja eine große bundespolitische Aufmerksamkeit haben, aus Gründen, auf die wir vielleicht später noch kommen. Auf alle Fälle, da schaut die Bundespolitik ganz massiv hin. Also das hat was miteinander zu tun. Aber ich finde interessant, und da sind wir gleich beim Thema, dass Sie das überhaupt fragen. Dass Sie überhaupt eine Verbindung herstellen zwischen, oh, das ist ja Wahlkampf, dann darf man das nicht so ernst nehmen und wahrscheinlich ist es deshalb jetzt so dolle gekommen. Warum unterstellen Sie das? Warum ist das relevant?
Naja, ich unterstelle es deshalb, weil die, komisch, die Frage von Ihnen verstehe ich jetzt nicht. Die AfD ist eine Ausländerfeindliche.
Auf den Punkt will ich hinaus. In Ihrer Analyse steckt die Unterstellung, eigentlich müsste man gar nicht so viel machen. Man muss es jetzt nur tun, weil die garstigen Rechtsaußen, rechtsradikalen Rassisten das Thema so vor sich hertreiben, dass die normale Politik quasi über Gebühr reagieren muss, um diesen Affen ein bisschen Zucker zu geben. Ich würde noch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wie groß ist eigentlich das Problem? Ist womöglich in ganz breiten Teilen der Bevölkerung völlig unabhängig von Wahlkämpfen oder Parteien mit diesem emblematischen Verbrechen eine Stressgrenze erreicht, die die Politik nicht länger ignorieren kann, weil sie sich in den letzten Monaten und Jahren nicht stark genug um dieses Thema gekümmert hat, kommt jetzt der Korken mit 300 km aus der Flasche, völlig unabhängig von den Wahlen.
Gut, dann hören wir auf, einfach rumzufisseln und überlegen einfach jetzt mal ganz konkret, was liegt denn vor? Also welche Art von Problem liegt vor und wie kann Politik darauf überhaupt reagieren?
Na, lassen Sie mich nochmal, so einfach kommen Sie mir nicht davon. Ich zitiere Ihnen nochmal einmal Frau Esken, Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, die unmittelbar nach der Tat und nach ein, zwei, drei Tagen durchaus der Möglichkeit auch nachgedacht zu haben, soweit sie dazu in der Lage ist, sagte, nee, aus dem Fall könne man nichts lernen, im Sinne von, da müssen wir jetzt gar nichts Großes machen, das ist ein bedauerlicher Einzelfall und man wird lernen müssen, damit zu leben. Das ist die Form von Abgehobenheit, die ich meine. Die Form von, wir schauen nur hin, wenn wir gezwungen werden, und Sie unterstellten, man wird durch die Wahlen gezwungen, ich meine, man wird durch die Tat gezwungen.
Das Reden über das Thema ist deshalb so schwierig, weil alles, was man jetzt sagt, immer gegengeschnitten wird und gegengewogen wird mit dem Grauen dieses einzelnen Falls. Ja, der einzelne Fall ist vielleicht kein Einzelfall, aber es ist sozusagen erstmal das individuelle Schicksal von Angehörigen, die übrig bleiben, von Verletzten und Verwundeten, die das Trauma dieses Angriffs irgendwie verarbeiten müssen. Wir sind jetzt in der Situation, nachher darüber zu sprechen und das zu analysieren, woher die Tat kommt und wie man darauf reagiert. Wir beiden sind nicht in der Reaktion der Politik, die das meint, sofort eine Antwort geben zu müssen, jetzt unter dem Eindruck der Wahlen auch noch unter ganz besonderem Zeitdruck. Ich finde, das ist ganz wichtig, das mal voneinander zu lösen, weil, Entschuldigung, ist dann vielleicht alles ein bisschen verkopft und ein bisschen kompliziert, aber ehrlich gesagt, wir müssen die Emotionalität aus dem Thema erstmal rausnehmen, um ihm vernünftig begegnen zu können.
Ja, sagt Robert Habeck auch in der bemerkenswerten, und das meine ich völlig unironisch, im bemerkenswerten Statement, dass er wieder einmal 8 Minuten Videoaufzeichnung zur Einordnung seiner Gedanken, seiner Gefühle auch, sagt er ganz offen, in eine große politische Gesamtwetterlage und was dieses Verbrechen mit der Gesellschaft macht und was es mit dieser Gesellschaft hoffentlich nicht machen wird. Da sind wir uns ja einig. Nur der Satz, blinder Aktionismus hilft nicht, kommt von dem anderen SPD-Chef Lars Klingbeil, den kann ja jeder unterschreiben. Es ist halt nur so langweilig. Natürlich brauchen wir keinen Aktionismus, aber wir bräuchten mal ein paar Aktionen vielleicht.
Okay, dieser Mann war ein Asylsuchender, der über Bulgarien eingereist ist, der ausreisepflichtig war, den man aus Behördenversagen nicht zur Ausreise gebracht hat und der danach zum Täter wurde. Was glauben Sie denn, wie man jetzt reagieren soll? Alle Ausreisepflichtigen zur Ausreise verpflichten und sie dann alle wie in den Bus setzen und ins Flugzeug und rausbringen? Sie wissen schon, wie viele das sind, ne?
Ja,
also ich merke schon an meiner Tonart, merke ich schon selber, dass ich jetzt gerade in die Falle tappe, die ich nicht will. Ich möchte es nicht polemisieren. Ich fürchte nur, man kann viel weniger machen, um diese einzelnen Taten zu verhindern, als die Politik den Leuten jetzt verspricht, Herr Blome.
Kluge Politik würde jetzt mit einem Bekenntnis zur Ohnmacht beginnen. Und dass die Leute, glaube ich, auch absolut selbstverständlich, bis auf ein paar Irre, kaufen würden und akzeptieren würden. Und das lautet, absolute Sicherheit gibt es nicht. Den Satz haben wir schon 10.000 Mal gehört, mit dem leben wir schon sehr, sehr lange, seitdem es die allerersten Anschläge, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte zurück, von irgendjemandem gegeben hat. Absolute Sicherheit, gerade auf vollen Plätzen, bei großen Veranstaltungen, ich weiß nicht was, gibt es nicht. Insofern werden sie niemals mit keiner einzigen denkbaren Maßnahme, theoretischen Maßnahme, das Land in einen Raum verwandeln können, in dem jeder absolut sicher ist. Da können Sie auch den Straßenverkehr gleich mit einstellen, den Verkauf von Alkohol. Also, was soll der Mist? Das gibt es nicht. Das kann die Politik sagen und niemand würde es ihr übel nehmen. Aber das Problem besteht ja noch aus ein paar mehr Facetten, die haben Sie ja schon angerissen. Also, wenn es ein Behördenversagen war, oder die Komplexität der Bürokratie beim Vollzug von Recht, dann muss man jetzt mal richtig daran. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist, lassen Sie uns mal über Migration insgesamt reden, sind vielleicht zu viele Menschen gekommen und zu viele Menschen im Land. Ist das vielleicht einfach jenseits noch einmal der Stressgrenze dieser Gesellschaft? Und das sind drei verschiedene Kapitel. Absolute Sicherheit gibt es nicht, da kann man noch was machen mit Messerverbotszonen und sonst. Dann die Frage der gesamten Vollzugsarchitektur bei Abschiebungen und drittens dann die Migration, also der Zuzug insgesamt.
Gut, dann lassen wir uns am Anfang anfangen. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, ein CDU-Politiker, kluger, vernünftiger Mann, ist mir schon oft aufgefallen, weil er als Innenminister kein Hau-drauf-Minister ist, der mit dem Schlagstock rumwirbelt, sondern tatsächlich, so wie ich das als Laie beurteilen kann, vernünftige Politik von innerer Sicherheit macht, vernünftige Polizeipolitik macht, so, keine Ahnung. Er hat jetzt einen Plan vorgestellt, einen 10-Punkte-Plan gegen Messerkriminalität. Der Plan war lange in Arbeit. Er hat sich, soweit ich das gelesen habe, schwer damit getan, den jetzt vorzustellen. Das war jetzt der Termin. Er hat gesagt, er habe darüber nachgedacht, ob er das überhaupt machen soll, weil das jetzt notwendigerweise im Zusammenhang mit dem Solingen-Attentat gesehen wird. Und er hat gesagt, es steht aber nicht in diesem Zusammenhang, denn das Solingen-Attentat war inzwischen muss man das ja wohl so sehen, ein terroristischer Akt, weil der IS reklamiert ist. Das bedeutet, dass der Täter sich wahrscheinlich im Internet islamistisch radikalisiert hat. Gegen diese Art von Attentat hilft gar kein Punkteplan, gar kein Messerplan und so. Trotzdem ist es aber natürlich für das Gefühl der inneren Sicherheit, die Emotion der Leute total wichtig, eben den Eindruck zu haben, die Politik kümmert sich darum, denn die Zahl dieser Messerangriffe ohne religiösen Hintergrund hat auch zugenommen. So, und da hat er lauter so Maßnahmen vorgeschlagen. Viele davon sind gar nicht so neu, aber zwei sind neu und die, und das finde ich jetzt interessant, fallen ehrlich gesagt komplett aus ihrem Repressionsrahmen und aus ihrem, wir müssen sie alle abschieben, Rahmen raus. Entschuldigung, kleine Polemik am Rande. Es sind nämlich Maßnahmen, die auf die potenziellen Täter direkt unmittelbar zugeschnitten sind. Das sind Maßnahmen der Ansprache, dass Polizisten in diese Unterkünfte, in die Asylbewerberheime gehen und mit den Leuten reden und ihnen klar machen, wie die Gesetzeslage ist, welche Risiken sie eingehen, wenn sie hier und da dagegen verstoßen. Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, wenn einer in Verbindung mit Messern irgendwie polizeilich auffällig geworden ist, wird er vor Gericht zitiert und zwar persönlich und hat ein persönliches Gespräch mit einem Richter, einer Richterin, die ihm nochmal klar macht, wie es läuft. Ehrlich gesagt ist das ja total banal, mit den Leuten zu reden. Das kommt aber bei Herrn Merz und bei Herrn Höcke und bei allen anderen Großsprechern nicht vor.
Ja, aber Sie haben es nicht begriffen, tut mir leid. Der Innenminister Reul, der übrigens auch ganz schön haut drauf sein kann, der kann aber eben beides und deshalb finde ich auch, ist er ein guter Innenminister. Der adressiert, wenn Sie so wollen, den ersten Teil des Problems von den drei, die ich eben genannt habe. Nämlich den Teil Sicherheit, wenn man so will, so gut wie möglich, wenngleich niemals absolut, herzustellen. Wunderbar, kann man alles kaufen, toll. Das reicht aber nicht, denn A, werden Sie, wie gesagt, niemals absolute Sicherheit herstellen und B, glaube ich, hängen die drei Teile miteinander zusammen und wenn Sie die beiden anderen, also die Frage der Abschiebung, wer ist hier und sollte hier eigentlich nicht sein? Wer hat welchen?
Ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Lassen Sie es uns strukturieren, ganz kurz. Ich will Sie wirklich nicht unterbrechen. Lassen Sie uns, weil das Thema kompliziert ist, ein bisschen strukturieren. Sie haben von drei Aspekten gesprochen, finde ich richtig. Dann lassen Sie uns doch diese drei Aspekte jetzt hintereinander besprechen. Erster Aspekt,
ich war doch dabei.
Kriminalitätswahrnehmung.
Ich war doch dabei.
Ja, aber dann lassen Sie uns doch bei dem ersten Aspekt erstmal bleiben und bei dem, was Herr Reul sagt und bei der Frage, wir müssen uns mit den Tätern beschäftigen.
Ja, ich finde es ja gut, was Herr Reul vorschlägt. Direkte Ansprache hilft, das ist ja, klingt ja beinahe wie Gefährderansprache, wo dann die Polizei kommt und sagt, wir haben dich auf der Liste, wir haben dich im Auge, wenn in den nächsten 14 Tagen dem und dem was passiert, dann wissen wir, dass du es warst. Also so eine klassische Gefährderansprache, ja wunderbar. Und natürlich direkter Kontakt, wenn er das mit seinen Ressourcen, mit seinen Mitteln, Beamten, Richter, Polizisten herstellen kann, umso besser. Messerverbotszonen, sicherlich auch was Richtiges, sehr schwer zu überprüfen, brauchen Sie sehr viele Polizisten für, aber könnte das Sicherheitsgefühl, von dem wir sprachen, nochmal erhöhen, zumindest ein bisschen stabilisieren, denn es hat einen Knick, einen Knacks gekriegt, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Damit können wir das von mir aus beenden, denn da bin ich sofort dabei, es sind aber nur alles Maßnahmen, die kleine Schritte sind, wichtig, toll, wunderbar, unbedingt machen, aber die glaube ich nicht mehr reichen, um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, die Politik versucht, die Sache jetzt ernsthaft in den Griff zu kriegen.
Nein, wir können es da nicht beenden, denn für mich ist das der zentrale Punkt bei dem ganzen Thema.
Ja, klar.
Weil
über die anderen Sachen nicht reden wollen.
Doch, ich will gerne darüber reden. Ich glaube nur, dass bei diesem Punkt haben wir das Thema entwickelt, wo sie am meisten konkret bewirken. Ich glaube, die anderen Themen sind politische Schaumschlägerei. Hier bei der echten Polizeiarbeit, bei der echten Sozialarbeiterarbeit, bei der echten Justizarbeit, und Sie wissen auch, dass das alles drei zusammenhängt. Polizei, Justiz und Sozialarbeiter sind drei verschiedene Werkzeuge des Staates, um auf solche Fehlentwicklungen zu reagieren. Und die müssen alle drei zusammenarbeiten und sie müssen alle drei ausreichend personell ausgestattet sein. Sie können natürlich nicht auf der einen Seite sagen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung muss gestärkt werden und dann ist die Justiz unterbesetzt, die Sozialämter sind unterbesetzt und die Polizei ist unterbesetzt. Und da können Sie jetzt sagen, das ist aber eine langweilige Antwort auf dieses Problem, wo ich sage, naja, nehmen Sie das Problem ernst, dann drehen Sie an den Schrauben, wo Sie wirklich etwas ändern und bewirken können. Und das sind diese personellen Schrauben, lieber Kollege Blome.
Absolut. Es sind allerdings auch sehr viele Polizisten hinzugekommen. Bei den Staatsanwälten und Richtern weiß ich es nicht genau. Ich erinnere mich nur an einen 2017er Wahlkampf, in dem beide großen Parteien forderten 10.000 Stellen mehr für Justiz, also Staatsanwälte und Richter. Was daraus genau geworden ist, weiß ich nicht. Ich finde nur, anders als Sie, dass das nicht der zentrale Teil ist und auch nicht der zentrale Teil werden wird. Weil es nur piecemeal-mäßig sich da Fortschritte ergeben werden. Und was Sie Schaumschlägerei genannt haben, das könnte der zentrale Teil werden, weil es bei der Schaumschlägerei, wie Sie sagten, nämlich zum Beispiel bei der Frage der Abschiebung um Vollzug geltenden Rechtes gilt.
Gut, dann reden Sie doch darüber.
Das ist der Vollzug, der nicht funktioniert.
Dann beschreiben Sie
das. Und das macht die Leute wahnsinnig. Denn das Problem an dem, was heißt das Problem? Das, wie soll man sagen, aufregende, empörende an diesem unfassbaren Ding da in Solingen war ja obendrauf noch quasi zum Wahnsinn dieser Tat an sich, dass der Mann nicht hätte mehr hier sein dürfen, wenn die Bürokratie funktioniert hätte. Ja, das ist jetzt irgendwie drastisch, aber es hätte halt nicht passieren müssen, wenn er woanders gewesen wäre.
Lassen Sie uns über die Abschiebung reden.
Das ist keine Schaumschlägerei.
Schreiben Sie doch.
Das ist wirklich,
damit, na gut, aber wenn er, gut, da muss ich allerdings jetzt sagen, Entschuldigung, dann erlauben Sie mir einmal einen Artikel aus dem Freitag zu zitieren, mit dem ich ja ein bisschen was zu tun habe. Da hat nämlich die Kollegin geschrieben, wenn wir ihn abgeschoben hätten, nach Bulgarien, nicht, da wäre er ja hergekommen, dann hätte er seine islamistisch begründete Tat in Bulgarien halt gemacht und nicht bei uns. Wäre das dann besser gewesen? Ich meine, wenn wir uns um den Täter nicht kümmern, wenn wir den Täter nicht, wenn wir keine Prävention leisten beim Täter, wenn wir keine psychiatrische Hilfe, psychologische Unterstützung oder meinetwegen vorweggenommene Repression leisten am Täter direkt, sondern wenn wir den Täter einfach nur abschieben und er seine Tat im europäischen Ausland begeht, ist das dann besser? Wenn Bulgaren getötet werden, weil die weniger wert sind als Deutsche?
Augstein, bitte. How low will we go? Interessanter Gedanke, meine ich unironisch. Interessanter Gedanke. Natürlich ist ein bulgarisches Leben nicht weniger wert als ein deutsches, holländisches, afghanisches oder sonst wo geführtes Leben. Aber die deutsche Politik, die deutschen Politiker, insbesondere die, die regieren, haben ihren Amtseid geschworen, mit der Formel Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das ist also ihre oberste Priorität.
Gut, Blome, lassen wir mal diesen Gedanken beiseite. Ich frage Sie dann nochmal, erklären Sie doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern dann das Problem mit der Abschiebung. Wie viele Leute ungefähr in Deutschland sind denn eigentlich ausreisepflichtig und müssten bei vollem Rechtsvollzug abgeschoben werden? Kennen Sie die Zahl?
Also insgesamt sind es gut 200.000, die sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und dann werden noch weitere Einschränkungen gemacht. Insofern sind es sicherlich Zehntausende, die man wirklich sofort von heute auf morgen aus dem Landes bringen könnte, wenn denn nicht technische Probleme dem entgegenstünden. Technische Probleme, wie viele Flugzeuge gibt es, wie trifft man die Menschen an, wird man ihrer habhaft, wehren die sich ganz doll, also physisch beim Abführen in Anführungsstrichen, wollen die vorher noch ein bisschen Geld bekommen, das im Moment nicht da ist, dann gibt es noch tausend Gründe. Ja, es ist wahr, die Zahl der Abschiebungen hat immer so vor Corona um 25.000 gependelt, ist dann deutlich gesunken zu Corona-Zeiten, nachvollziehbare Gründe, und arbeitet sich jetzt langsam wieder an diese Vor-Corona-Zahl heran. Also, wenn der Innenminister, die Innenministerin oder der Bundeskanzler sagen, wir haben aber die Zahl der Abschiebungen im Vergleich zum Vorjahr um 30% gesteigert, muss man sagen, ja, aber das Corona, das Vor-Corona-Niveau habt ihr immer noch nicht erreicht, und zwar bei weitem nicht.
Also Abschiebung ist im Prinzip so eine Art Leistungssport für Innenpolitiker irgendwie. Auf welchem Level der Abschiebung sind wir? Wir machen Abschiebeskalen und wer am meisten abschiebt, ist der Oberabschieber der Nation und so. Entschuldigung, Sie merken, da geht jetzt das mit mir das polemische Pferd durch, weil das Thema einfach auch, da wird es dann auch echt eklig. Ich frage Sie nochmal, wir reden also von buchstäblich 10.000. Ich habe gehört, die Zahl liegt bei 150.000, für die das zutrifft, ist ja auch egal. Sind es 90.000, 200.000? Wir reden von Tausend von Menschen?
Nein, es ist, die Zahl ist schon ganz klar. Man kann die Zahl klar deklinieren. Es beginnt bei deutlich über 200.000, die Ausreise, sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und dann werden aber nochmal Sondereinschränkungen gemacht.
Für den Zweck unseres Gesprächs spielt es gerade gar keine Rolle. Die Zahl ist jedenfalls so hoch, dass sie unpraktikabel ist. Ich verstehe nicht, wie stellen Sie sich das vor? In Busse oder vielleicht in Züge oder in Flugzeuge? In großen Mengen werden die Leute sozusagen außer Landes deportiert, gebracht. Ich verstehe es praktisch nicht. Und das ist jetzt keine Polemik, denn am Ende des Tages aber Sie wollen doch den Leuten praktisch etwas liefern. Und Sie hantieren mit Zahlen, mit Szenarien, die unrealistisch sind. Das heißt, es ist in Wahrheit eine Lüge. Wenn Sie den Leuten sagen, wir müssen doch nur das geltende Recht durchsetzen und Sie wissen, dass das nicht geht, dann ist das eine gefährliche, Demokratie zersetzende Lüge.
Halblang, Augstein, wirklich jetzt mal halblang, wer hier die Demokratie zersetzt. Also erstens hatten Sie den Begriff Deportation verwandt und ich hatte das Gefühl, das ist polemisch. Das ist im Übrigen echt eine Sauerei, so etwas Deportation zu nennen. Erstens. Zweitens. Unpraktikabel oder schwierig zu praktizieren, so muss man vielleicht formulieren, ist es auch deshalb, weil die Rechtslage so kompliziert ist, wie sie ist. Und jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, wir beklagen wie Sie, das ist aber unpraktikabel. Sie versprechen da was den Leuten, was sie niemals einhalten können bei dieser Rechtslage. Oder B, ein Marsmännchen würde Ihnen antworten, du hast ein Problem, du kannst es nicht lösen im Rahmen der im Moment geltenden Gesetze. Boah, dann änder die Gesetze, wenn es dir wichtig ist.
Nein.
ändere
Nein,
die Gesetze.
Und
ich sage Ihnen ein einziges
ich,
Beispiel.
Ich rede nicht von Gesetzen.
Und das ist auch unschön, wenn Sie wollen, unappetitlich, vielleicht sogar unmenschlich. Aber mindestens kann man mal darüber reden. Im Moment wird jeder, der dann zu denen zählt, die wirklich abgeschoben werden soll, mit 14 Tagen Vorlauf gesagt, dann und dann machen Sie sich bitte bereit, kommen wir und dann müssen Sie leider das Land verlassen, weil Sie hier exakt gar kein Aufenthaltsrecht mehr haben. 14 Tage Vorlauf. Dann kommen die Leute, wollen quasi sie abholen und dann sind diese Menschen natürlich oftmals nicht da. 2/3 aller Abschiebungen scheitern. 5 Tage später sind sie wieder da und dann geht es halt weiter. Aber dieser eine Moment des Abholens funktioniert halt nicht und daran scheitert die Abschiebung. So, Blume. Ändern Sie die Rechtslage
Entschuldigung.
Und Sie können...
Nee, Sie reden so wie Sarrazin. Also ich habe das Gefühl, ich rede mit Tilo Sarrazin und das habe ich Ihnen in der Zeit, in der wir uns kennen, auch noch nie gesagt. Was Sie da gerade machen, ist ein finsterer Keller, in den Sie die Leute führen. Es ist ein dunkler Keller und ich mache jetzt mal das Licht an und sage, selbst wenn Sie die Rechtslage so machen, wie Sie wollen und Sie können morgens um 5 bei den Leuten nicht mal klingeln, sondern die Tür eintreten und sie aus dem Bett zerren, und sie zurückschaffen in das Ausland, wo sie hingehören. Selbst wenn sie das machen, sie werden es nicht hinkriegen, weil es einfach zu viele sind. Verstehen Sie? Wir reden von Hunderttausenden von Leuten. Und es ist ein bizarres Horrorszenario. Sie werden es nicht schaffen, jedenfalls nicht in dem Umfang, dass die Leute, die die AfD wählen, zufrieden sind. Es sei denn, sie liefern ihnen eben so Bilder, so wie Björn Höcke sagt, mit dieser Grausamkeit. Und hier die Kamera Sat.1 ist dabei, hier 5 Uhr morgens bei der Ausländerunterkunft in Solingen, die Tür wird eingetreten. Hier sehen Sie die Familie Ali Z., die jetzt endlich rausgeschmissen wird. Wenn Sie das so inszenieren, damit die Leute am Einzelfall sich so abarbeiten, so abreagieren, so befriedigen können, vielleicht. Aber de facto werden Sie das Problem nicht lösen können. Und Sie erzählen den Leuten da Quatsch und erwecken Erwartungen, die nicht erfüllbar sind.
Also Saskia, ich halte mal fest. Ne? Du hast jetzt gesagt, Saskia, die Rechtslage ist egal, weil wir können sie ja nicht vollziehen. Und wenn die Rechtslage sich ändern würde, dass man sie besser vollziehen könnte, wäre es auch egal, weil dann wird es zu viel. Klar, so kann man argumentieren und dabei die komplette Ohnmacht bzw. Selbstaufgabe politischer Gestaltung deklarieren. Das merkt Saskia Esken von der SPD gar nicht, die ja sagte, aus Solingen kann man nichts lernen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Nee, Friedrich.
Das reicht nicht mehr, anscheinend. Das reicht nicht mehr.
Ja, Friedrich und Björn. Hallo. Friedrich und Björn versprechen dafür den Leuten Sachen, die sie nicht halten können. Was ist jetzt besser?
Doch, sie können versuchen, es zu halten. Natürlich werden sie weder an die absolute Sicherheit kommen, hatten wir schon, noch werden sie plötzlich, keine Ahnung, was Hunderttausende von Abschiebungen innerhalb eines Monats vollziehen können. Ist doch klar, was soll das denn? Es geht darum...
Wollt ihr die totale Abschiebung?
Glaube ja. Ich den... jetzt noch Nazi-Keule. Dann bleibt aber nicht mehr viel für den Rest der Sendung. Sonst kommt es immer erst bei Minute 35.
Ich finde es so traurig, weil ich glaube, dass Friedrich Merz sattelt auf dieses Thema drauf, weil er auf seine Weise natürlich die Gelegenheit sieht, diese Regierung jetzt vor sich herzutreiben. Diese Bundesregierung war schon vorher moralisch entkernt und überlastet und erschöpft. Jetzt ist sie es in der Tat komplett, denn darauf haben diese Leute halt keine Antwort mehr. Was nur so traurig ist, und das ist, dass sie...
Darf ich da mal kurz einmal einhaken?
Ja, darüber reden wir vielleicht gleich noch. Vielleicht kommen wir jetzt zu dem
Thema.
Nein,
wir kommen auf Herrn Merz. Das ist völlig richtig. Das ist ein gutes Scharnier auch in der Debatte, die wir hier führen. Mein Eindruck war, der Mann Merz hat was riskiert politisch. Er hat sehr kurz nach der Tat von Solingen hoher Populismusgefahr und hoher Populismusverdacht auch, ja. Trotzdem, wie soll man sagen, ist unternommen, 5 Punkte aufzuschreiben, über die man jetzt reden müsse. Und zwar skaliert. Also, wir müssen darüber reden, was ist da im Einzelnen bei irgendwelchen Behörden schiefgelaufen. Da geht es jetzt um den Vollzug, wenn Sie so wollen. Wir müssen über die Gesetze, die Gesetze, die man mit einfacher Mehrheit ändern kann im Deutschen Bundestag, reden. Rund um Abschiebung, aber auch, wenn Sie wollen, bei der Gewährung von Leistungen für abgelehnte oder im Verfahren befindliche Asylsuchende. Dann hat er gesagt, wir müssen aber auch darüber reden, ob wir überhaupt noch afghanische oder syrische Asylsuchende annehmen, ins Verfahren reinlassen. Wenn Sie über so etwas reden wollen, müssen Sie über die Verfassung reden. Und dann übrigens auch noch im weiteren Verlauf über EU-Recht. Das heißt, er hat eine Skala aufgemacht, hochpolitisch, von kleiner Lösung, brauchst eine kleine Mehrheit. Sehr großen, sehr grundsätzlichen Veränderungen brauchst eine sehr große, sehr grundsätzliche Mehrheit. Das fand ich echte Politik. Da muss man sagen, das ist schon eine Vorlage, mit der man arbeiten kann. Muss ja nicht
Sie
alles
sind
kommen.
Aber auch echt leicht zufriedenzustellen. Selbst ich, der ich wirklich ein Laie bin in dem Thema, habe nach 5 Minuten Recherche festgestellt, dass zum Beispiel der EU-Aspekt von Merz Rede einfach eine reine Luftnummer ist. Weil seine Notlage, die er da irgendwie herfantasiert hat, die gibt es im EU-Recht nicht. Jedenfalls nicht für die Situation, in der wir uns befinden. Die Notlage ist dort klar festgestellt als massenhafter Zustrom von Ausländern. Der liegt aber gar nicht vor. Und das weiß Merz natürlich auch. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, wenn die Gesetze auch nicht stimmen, dann werden die auch noch geändert, nämlich also die europäischen Verträge. Merken Sie das nicht? Die Wirklichkeit ist halt komplexer. Sie können auf eine konkrete Tat, und das ist der Kern des Problems, die Tat in Solingen war konkret. Es war eine einzelne, konkrete Situation. Aber Sie können daraus nicht so kurzfristig unmittelbar wirksame, sichtbare Schlüsse ziehen in unserer komplexen Realität. Und wenn Sie das den Leuten erklären, lügen Sie. Das ist das Problem. Und Merz hat gelogen.
Nee, gelogen ist der falsche Ausdruck. Selbst für Ihre Verhältnisse ist das der falsche Ausdruck.
Ach, die Notlage, die gibt, das war,
nein,
weil da war da drin, schlecht informiert, oder wie?
Nein, vielleicht hat er geirrt oder hat überzogen.
Ah, verstehe.
Aber Lüge unterstellt ja absichtsvolles, ja, kann man sagen. Wir sind jetzt bei dem sehr speziellen Begriff einer EU-Notlage, die man ausrufen kann, damit ein Nationalstaat sich aus der Geltung europäischen Rechts herausdrehen kann. Das ist fast unmöglich und, Klammer auf, auch ganz gut so, sonst würden es Leute wie Herr Orban jetzt jeden Tag machen. Völlig richtig. Die Frage, die er ursprünglich stellen wollte, beziehungsweise in den Raum gestellt hat, war: Nehmen wir afghanische Asylsuchende und syrische Asylsuchende überhaupt noch ins Verfahren an? Und wenn wir das nicht wollen, wie können wir das bewerkstelligen? Dann kam diese EU-Notlage ins Spiel, die ist es bestimmt nicht. Wenn er das wusste und trotzdem gesagt hat, so machen wir es, dann war es meinetwegen, eine Lüge schenke ich Ihnen. Aber die ursprüngliche Frage bleibt ja bestehen. Können wir das tun? Und diese Frage ist lange nicht mehr gestellt worden. Und ich finde es gut, dass man solche Fragen stellt und nachher vielleicht auch verwirft. Die Dänen, Entschuldigung, die können das, zumindest annähernd. Die sagen, afghanische Männer nehmen wir nicht mehr ins Verfahren. Afghanische Frauen bekommen bei uns automatisch Schutz, weil als Frau man in Afghanistan automatisch quasi verfolgt ist. Warum machen wir das nicht? Erklären Sie mir das.
Die Antwort kennen Sie doch. Wir machen das deshalb nicht so, weil wir aufgrund unserer Geschichte und der Entscheidung der Verfassungsmütter und Verfassungsväter das individuelle Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz haben.
So, völlig richtig, Augstein. Völlig richtig. Und Sie argumentieren jetzt ganz genauso,
nein,
wie die komplette halt,
stopp,
SPD.
Es kann Argument, nein, das war kein Argument. Das war die Antwort auf Ihre Frage. Sie wollten wissen, warum wir das nicht machen. Die Antwort ist, weil das Grundgesetz,
nein,
das vorsieht. Und jetzt können Sie ja sagen, gut, dann lass uns das Grundgesetz ändern. Das ist das nächste Thema.
Also wenn Sie sagen, warum machen wir das nicht, kann die Antwort nicht lauten, weil das im rechtlichen Rahmen nicht geht. Und dann können Sie nur sagen, weil wir das nicht wollen. Und das wäre fair enough. Bin ich dabei. Das ist eine legitime
Position.
Moment,
bisher.
Wenn Sie diese Form von Asylrecht nicht wollen. Wir haben vor 30 Jahren schon einmal das Asylrecht geändert. Im Grundgesetz. Wenn man so will, aus der Sicht derer, die es damals gemacht haben, breite Mehrheit SPD und CDU und, glaube ich, ein bisschen FDP, war das ein Erfolg aus Sicht derer. Die Zahlen, die asylsuchenden Zahlen, gingen damals drastisch runter danach. Kann man für gut oder für schlecht finden, ganz egal. Aber es gibt Mittel und Wege, in dieser Realität die Realität zu verändern. Und notfalls müssen sie zu einer Grundgesetzänderung greifen. Nichts anderes hat der Mann aufgeworfen.
Glauben Sie
eigentlich, andere Länder,
pardon, glauben Sie eigentlich, dass wenn wir jetzt aus dem Grundgesetz diesen Asylparagrafen rausstreichen würden, den Asylartikel, wir streichen ihn auf, das steht nicht mehr, hat Anrecht auf Asyl, sondern kann Asylantrag stellen, meinetwegen, keine Ahnung, stand, das wäre ein Riesenunterschied. Wenn wir das so ändern, glauben Sie eigentlich, dass dann weniger Migranten sich auf den Weg nach Deutschland machen würden, weil die alle vorher das Grundgesetz gelesen haben, oder was denken Sie?
Also, dafür, dass Sie am Anfang gesagt hatten, wir wollen es nicht polemisch diskutieren, wüsste ich jetzt gerne, wie es aussehe, wenn Sie polemisch diskutieren. Aber das nur als Einschub.
Entschuldigung, es tut mir leid, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Sie haben recht, es liegt nur daran, dass ich finde, ja, wir können einmal ganz kurz mal auf die Bremse treten.
Ich beantworte Ihre Frage.
Ich nehme das.
Also,
okay.
Im Moment müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das deutsche Asylrecht, so wie es im Grundgesetz verankert ist und in zahlreichen Gesetzen dann, die sich daraus ableiten, Schutz gewährt für ganz überwiegend jüngere Männer. Rein statistisch. Aus irgendeinem Grunde sind es am Ende eben immer jüngere Männer, die kommen. Frauen und Kinder vergleichsweise selten. Überwiegend, wie gesagt, 2/3 Männer und darunter ganz überwiegend die Jüngeren bis 35. Also, politisches Asyl im klassischen, ursprünglich im Grundgesetz angelegten Sinne, individuelle politische Verfolgung, bekommt fast keiner. Und unter den Syrern und Afghanen auch ziemlich wenige bis fast keine. Sie bekommen einmal im Verfahren eine nach unten gestaffelte Schutzprüfung. Kommt der Mann aus oder die Frau aus einem Bürgerkriegsland, dann gibt es meinetwegen nach Genfer Flüchtlingskonvention Schutz. Oder ist es nur ein Land, das irgendwie ziemlich instabil ist und wo einem dann doch irgendwie allgemein Gefahr droht, dann wird subsidiärer Schutz. Oder ist es einfach nur ein Land, in das man diesen Menschen nicht zurückbringen kann, gibt es Abschiebeverbot. Zehntausende Afghanen haben nur in Anführungsstrichen Abschiebeverbot. Auch das können sie per einfachem Gesetz ändern, wenn sie wollen. Das heißt, sie können es mit Gesetzen versuchen einzugrenzen oder aber sie gehen eben an das Grundgesetz und an diesen Asylparagraphen, der nicht mehr das in der Realität befördert oder bewirkt, wofür ursprünglich gedacht war.
Pass auf, lass uns noch mal ganz kurz bremsen. Einmal noch mal zurücktreten, wir beiden jetzt hier im Rahmen unserer Sendung von diesem Thema und mal ganz kurz fragen, worum geht es Ihnen eigentlich bei diesem Thema? Geht es Ihnen darum, dass die AfD nicht gewinnt? Geht es Ihnen darum, dass deutsche Rechte durchgesetzt und werden vom System? Geht es Ihnen darum, dass weniger Leute erstochen werden? Was ist sozusagen für Sie, Nikolaus Blome, persönlich der wichtige Punkt an diesem Thema?
Lassen wir das mit der Zahl der Todesopfer mal beiseite, weil noch einmal, das kann man ja mit Politik im engeren Sinne nicht steuern, weil es immer irgendwo einen Einzeltäter geben könnte, den sie mit politischen vertretbaren Mitteln nicht daran hindern können. Aber ich glaube, dass sie eine Menge machen können drumherum bei der Wahrscheinlichkeit, wie häufig solche Sachen auftreten. Zum einen, das interessiert mich, das finde ich wichtig. Und zum zweiten habe ich echt Sorge, dass die Politik, zumindest die normalen, für mich wählbaren Parteien, und dazu zählt die AfD eben nicht, mit diesem Thema nicht zur Rande kommen, in einer Situation, wo erstmals eine Partei zur Verfügung steht, nämlich die AfD, die all den Unmut darüber auf ihre Mühlen lenken kann, obwohl sie exakt gar keine Lösung hat. Offenkundig braucht diese Partei keine Lösung anzubieten. Es reicht, dass sie die Wut kanalisiert über das Versagen bzw. das Gefühl, dass die Politik zwischen CDU und Grünen auf der Skala meinetwegen versagt oder zumindest nicht genug versucht. Vielleicht ist es auch nur der Versuch, der den Leuten fehlt, die aus Wut darüber sagen, dann wähle ich jetzt AfD, weil ich nicht mehr länger bereit bin, diesem Gestocher zuzuschauen. Und das, finde ich, hat möglicherweise einen Kipppunkt erreicht mit der Tat von Solingen. Irgendwann ist der letzte Tropfen im Fass. Und dann läuft es über.
Ja, also man kann Ihre Antwort auch kürzer zusammenfassen. Sie machen sich einfach Sorgen um die innenpolitische, demokratische Stabilität dieses Landes, weil Sie sagen, die Leute sind von diesen Taten und von der fehlenden Reaktion der Politik überfordert und enttäuscht.
Ja, und damit, Entschuldigen Sie, nur eins dazu.
Ja.
Und von vielem anderen auch. Da kommt ja eine Menge zusammen an Veränderungsdruck und Ennui, Genervtheit, Sorge. Sicherheitsgefühl.
Okay, aber das
ist schön.
Ich glaube,
die Politik muss mal etwas machen. So sind wir jetzt am Anfang, so, wieder am Anfang. Sie müssen
ja gut,
etwas
dass Sie
machen.
Das auch sagen, weil dann würde ich hier festhalten, dass letztlich auch Sie willentlich oder unwillentlich in Kauf nehmen würden, dass irgendwie so eine Art Politikbefriedigung stattfindet auf dem Rücken von irgendwelchen Asylbewerbern, damit die Politik mal wieder zeigt, dass sie auch tätig werden kann. Und damit Unzufriedenheiten bekämpft, die aus ganz anderen Themen herrühren, aus identitären, identitätspolitischen Problemen, wirtschaftlichen Problemen, weiß ich nicht, weil die Leute mit der Digitalisierung, der Modernisierung, dem Ukraine-Krieg nicht klarkommen, das kriegt man alles nicht in den Griff, aber bei den Asylbewerbern, da können wir mal richtig zulangen. Naja, ein bisschen klang das eben so.
Nee, nee, nee. Ich nehme mal an, absichtsvoll haben Sie mich missverstanden. Denn das gelingt Ihnen ja dann doch noch, auch im Schlaf.
Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit.
Mir geht es um was anderes. Nein, mir geht es um was anderes. Ich denke wirklich, dass die Politik sich eine ganze Zeit lang hinter ihren eigenen Gesetzen versteckt hat, um zu sagen, wir können das und das nicht machen, weil das daran hindert uns die Gesetzes- oder die Behördenlage. Und jetzt zum ersten Mal wird dieser Rahmen gesprengt. Und ich glaube, es war mindestens Friedrich Merz mit, der das gemacht hat und gesagt hat, dann lass uns diesen Rahmen ändern.
Ja, aber man kann
den
Rahmen auch anders ändern.
Und das finde ich einen echten Fortschritt, der auch was bewirken könnte bei dem Gefühl der Bürger, ist diese Politik noch handlungsfähig oder nicht.
Gut, man kann den Rahmen auch anders ändern. Man kann auch sagen, wenn dieser Typ nicht ausreisepflichtig gewesen wäre, wäre dieses Argument einfach weggefallen. Warum sagt man nicht einfach, alle Leute, die länger als 4 Jahre, 5 Jahre hier sind, für den traf das nicht zu, das weiß ich, sind einfach nicht mehr ausreisepflichtig. Dann haben sie irgendwie diese riesigen Zahlen auch weggenommen. Nochmal, die Zahlen sind so groß. Guck mal, da lachen sie, ist interessant, oder? Sie lachen nicht bei der Vorstellung, 150.000 Leute aus dem Land zu schicken, wo kein Mensch weiß, wie das gehen soll, also wo es praktisch nicht geht. Da lachen sie nicht. Aber wenn ich sage, lass ihn doch einfach die Ausreisepflichtigkeit streichen und gib ihm Aufenthaltsrecht, dann lachen sie. Das ist doch komisch, finden Sie nicht? Da kann ich gar nicht anders, als polemisch darauf zu reagieren. Weil das zeigt, dass Sie...
Weil Sie es ein bisschen zu Ende denken müssten, um zu sehen, wie lächerlich der Vorschlag ist. Entschuldigung. Wenn Sie sagen, du musst nur lang genug hierbleiben, dann darfst du hier bleiben, ganz egal, aus welchem Grund du gekommen bist, guten, schlechten, wie auch immer, ganz egal, ob irgendjemand dich hier haben wollte oder nicht, du musst nur lang genug hier gewesen sein, dann können sie auch gleich sagen, kommt alle. Und das wollen sie dann doch auch nicht im Elbvorort, oder?
Ja, ich wohne nicht
im Elbvorort. Um jetzt mal ein bisschen polemisch zu werden.
Nee, alles gut. Ich verstehe Ihre Polemik schon. Sie haben schon recht. Ich wohne nicht im Elbvorort. Ich weiß schon, was Sie meinen. Sie meinen natürlich, dass Leute, die sozial besser gestellt sind, so wie ich, von den Folgen von Migration und auch von illegaler Migration weniger betroffen sind, wegen Arbeitsplätzen, wegen Wohnungsmangel und so weiter. Vielleicht sogar auch von Kriminalität. Da haben Sie natürlich recht. Das ist sowieso das sogenannte Elitenproblem bei dem ganzen Thema. Ich finde nur, was mich so stört und vielleicht, da kriegen wir beiden hier wahrscheinlich auch, das kriegen wir sozusagen hier auch nicht rund und deshalb reden wir beiden ja auch miteinander. Mich stört die Erwartungshaltung, die geweckt wird bei Leuten, die, von der ich glaube, dass sie nicht zu befriedigen ist. Und stattdessen tut man ganz viele Dinge eben nicht, die man machen könnte, die Herr Reul vorschlägt, wenn er sagt, lass uns zu diesen Leuten direkt, individuell, unmittelbar hingehen, gucken, wer ist das, wo kommt der her, warum macht er das, was droht als nächstes, wie können wir darauf reagieren. Das ist mühevoll im Einzelfall, aber das bringt wahnsinnig viel. Und es bringt viel, viel mehr als die Sachen, von denen Herr Merz redet.
Augstein, ich habe Sie ja auch ein bisschen lieb. Ich sag das jetzt mal ganz... from the bottom of my heart. Ich habe sie auch ein bisschen lieb. Und darum sage ich jetzt Folgendes. Ich bin bei aller sozialtherapeutischen Fürsorge dabei. Wobei Herr Reul, dass Sie ihn, Herrn Reul, so wegbuchen unter Sozialtherapeutismus, das wird ihn auch stören. Aber ist egal. Ich bin bei all diesen Maßnahmen dabei. Und gleichzeitig finde ich es richtig und gut, darüber nachzudenken, ob man Asylsuchenden, die woanders in einem anderen europäischen Land schon registriert sind, also dort ihr Verfahren durchlaufen müssten nach geltendem europäischen und deutschem Recht, aber trotzdem nach Deutschland gekommen sind, um es hier einmal zu probieren, weil das vielleicht hier leichter ist oder länger dauert oder was auch immer, nur noch wirklich rudimentär versorgt werden, sodass sie ein Dach über dem Kopf haben, keinesfalls verhungern und medizinisch im Grunde genommen mit einer Grundversorgung bedient werden, aber kein Geld mehr bekommen. Darüber nachzudenken, das klingt unfassbar hartherzig, aber wenn Sie auf der einen Seite die soziale Ansprache, den therapeutischen Ansatz wollen, dann gehe ich das mit, wenn Sie auf der anderen Seite mitgehen, zu sagen, Leute, die hier nicht rechtens sind, sollte man versuchen, aus dem Land zu bringen und sei es durch solch abschreckende Umstände, in die Sie geraten würden, wenn Sie es trotzdem versuchen.
Okay. Wenn wir beiden Könige von Deutschland wären, dann wäre sowieso alles super. Lieber Blum, ich glaube, wir beenden an dieser Stelle das Gespräch und haben über ein wichtiges Thema jetzt nicht geredet. Das sind die kommenden Wahlen in Ostdeutschland. Aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich die Hörerinnen und Hörer schon ankündige, dass wir am kommenden Montag eine Sonderausgabe unseres kleinen Podcasts zu eben diesem Thema machen werden. Schalten Sie dann wieder ein, wenn Sie wollen. Danke und tschüss.
Ja, letzter Satz noch. Ich war ja am Mittwoch in Thüringen und habe dort eine Runde der Spitzenkandidaten moderiert. Der Herr Höcke von der AfD hat gefehlt, weil er für einen Tag gesundheitliche Probleme hatte. So hieß es zumindest. Am nächsten Tag war er dann wieder topfit. Und da hat man schon gemerkt, wie sehr die, wie ich durchaus fand, sympathischen Vertreter von SPD, Grünen und FDP Bammel hatten, allesamt aus dem Landtag rauszufallen. Der von der FDP weiß es schon, bei den Grünen, da wackelt es noch, und bei der SPD, da darf man noch hoffen. Aber kann gut sein, dass die aus dem Landtag rausfliegen, als Ampel, als Block. Und dann kreist hier in Berlin der Hammer. Das nur mal als Cliffhanger. Tschüss.
Ja, bis Montag. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.